Nervensäge kann ich gut mitleben. Nervensägen sind wichtig. Nervensägen legen den Finger in die Wunde und rebellieren, wenn es notwendig ist, wenn es drauf ankommt. Sich immer wieder komplett in Frage zu stellen mit dem, was man tut. Das ist so wahnsinnig wichtig, um auf Dauer erfolgreich zu sein, dass man immer wieder sich hinsetzt und überlegt, was von dem, was wir jetzt so tierisch erfolgreich die letzten Jahre gemacht haben, braucht die Welt morgen noch. Je konstruktiver, umso besser natürlich, wenn man wirklich was verändern will. Also ich habe mit meiner Art und Weise, wie ich das teilweise jahrelang gemacht habe, dieses sehr provokante, glaube ich, an Wirkung verloren. Ich habe mich so unfassbar weiterentwickelt durch diese verfluchte Scheiß-Corona-Krise. Das war der größte Game-Changer in jeder Beziehung, aber nicht nur negativ. Ein ganz großer Trend unserer Zeit ist Einsamkeit. Und ich habe nicht im Ansatz für möglich gehalten, wie groß die Angst vor Einsamkeit in unserer Gesellschaft ist. Ich glaube schon, dass Wuppertal eine gute Zukunft haben kann und wird, weil am Ende, ich bin immer optimistisch und ich glaube auch immer an das Gute in den Leuten.
Guten Morgen, Friederike.
Guten Morgen, Tobias.
Über unseren heutigen Gast kann man vieles sagen, aber nicht, dass er jemals irgendeinem Streit aus dem Weg gegangen wäre.
Es gibt sogar Leute, die sagen, er sei eine regelrechte Nervensäge, aber das stört ihn nicht weiter.
Er ist aber auch ein Multitalent als Unternehmer. Politiker wollte er auch mal werden.
Und im Moment beschäftigt er sich mit der Frage, wie man eine Hühnerzucht aufbaut.
Und das zusammen mit anderen Menschen. Ob es für ihn eine besondere Herausforderung ist, das wird er uns wohl erzählen. Guten Morgen und herzlich willkommen, Jörg Heynckes.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
In unserem Podcast Wohnzimmer.
Schönes Wohnzimmer.
Du warst Betreiber der Event-Location Villa Media. Du hast für den NRW-Landtag kandidiert, für das Amt des IHK-Präsidenten, engagierst dich auf Hofeinern bis Investor in Startups. Wenn man dich nach deinem Beruf fragt, was antwortest du?
Unternehmer.
Unternehmer. Was zeichnet den Unternehmer aus deiner Sicht aus?
Dass er was unternimmt. Nein, also das ist ja ein sehr langer Weg. Warte mal, kommt das hin? Ich glaube, ich bin jetzt seit 37 Jahren oder 38 Jahren selbstständig und habe ja ursprünglich mal mit der Fotografie begonnen, Industrie- und Werbefotografie. Das ist der Beruf, den ich gelernt habe, richtig. Und dann auch lange Jahre mit Leidenschaft ausgeübt habe. Aber dann habe ich mich immer wieder verändern wollen, immer wieder neue Dinge machen wollen. So habe ich dann eben von der Fotografie über Filmproduktion, Eventmarketing und dann kam dieses komische Internet und so. Und so haben wir uns als Unternehmen entwickelt. Mhm. Und wenn so ein Unternehmen sich entwickelt und also von so einem kleinen Fotostudio, wo du wirklich selbst und ständig bist, also irgendwie 10 Jahre lang eigentlich nicht einen Tag im Urlaub warst und immer nur alles auf deinen Schultern lastet, ist es dann so, wenn du den Weg zum Unternehmer oder zur Unternehmerin gehen willst, dann ist das ein langer Prozess, weil auch das lernst du ja nirgends. Mhm. Das ist ja nirgends beigebracht. Du wächst da rein oder auch nicht, je nachdem. Und das heißt, du fängst an, ein Unternehmen aufzubauen, wo dann auch die Verantwortung bei anderen Menschen liegt. Das zeichnet, glaube ich, eine gute Unternehmerin, einen guten Unternehmer aus, dass er es schafft, ein Team aufzubauen, Teams zu führen und auf die Art und Weise dann auch eine gewisse Größe zu entwickeln und damit auch Möglichkeiten. Ne? Also ich habe sehr früh verstanden, dass ich alleine auf Dauer nicht sehr weit kommen kann, sondern eigentlich nur, wenn ich es schaffe, mit anderen Menschen entweder in Netzwerken mich zu organisieren oder aber eben Teams zu bilden, die dann eben alles das besser können als das, was ich nicht gut kann. So, ne? Und ich glaube, das sind Dinge, die zeichnen Unternehmer aus. Bis hin, das ist vielleicht der wichtigste Punkt, sich immer wieder komplett in Frage zu stellen mit dem, was man tut. Also ich glaube, das ist so wahnsinnig wichtig, um auf Dauer erfolgreich zu sein, dass man immer wieder sich hinsetzt und überlegt, was von dem, was wir jetzt so tierisch erfolgreich die letzten Jahre gemacht haben, braucht die Welt morgen noch oder der Kunde.
Du bist ja abgesehen davon aber auch ein sehr streitbarer, würde ich sagen, politischer Mensch mit hoher Präsenz in der, nicht nur in der Stadt hier, auch darüber hinaus. Was treibt dich denn an?
Ja, das ist eine gute Frage. Das hat sich auch ein bisschen verändert. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das so wahrnehmt, aber ich bin ja die letzten Jahre sehr viel ruhiger geworden.
Für deine Verhältnisse, ja.
Ne? Stimmt. Also nicht mehr so fürchterlich präsent auf den ganzen Kanälen. Ich glaube, das sind ganz unterschiedliche Dinge. Also ich habe auf der einen Seite, glaube ich, ein unheimliches Gerechtigkeitsbedürfnis und wenn ich das Gefühl habe, irgendwas läuft nicht gut, egal jetzt wo und wie und was, aber wenn es mich tangiert in irgendeiner Weise und wenn es dann nur als Bürger dieser Stadt ist, dann habe ich das Gefühl, ich muss da jetzt auch was zu beitragen, dass sich das verändert. Ne? So. Mhm. Und nur durch nette Worte und liebevolle Hinweise verändert man in der Regel relativ selten etwas. Ich glaube, in der Rückschau betrachtet, dass die Art und Weise, wie ich das hin und wieder gemacht habe, nicht schlau war, würde ich heute im Nachhinein sagen. Also das, ich glaube nicht, dass ich in der Sache so oft falsch gelegen hätte, aber ich glaube, ich hätte es auf eine andere Art und Weise manchmal machen sollen. Ich glaube, dann wäre ich wirksamer gewesen.
Es gibt ja auch Leute, die sagen, du bist eine Nervensäge.
Das finde ich auch okay.
Weißt du, ne? Das ist nichts Neues für dich, oder? Nee, so. Nee. Ist das für dich Lob eher oder eher Spott?
Nee, Nervensäge kann ich gut mitleben. Also ja. Mit Nervensägen finde ich, also find ich okay, Nervensägen sind wichtig. Nervensägen legen den Finger in die Wunde und rebellieren, wenn es notwendig ist, wenn es drauf ankommt. Also Nervensägen können wir noch mehr gebrauchen in dieser Gesellschaft. Ich sage ja, da komme ich noch, wiederhole ich nochmal das, was ich eben gesagt habe. Die Art und Weise ist, glaube ich, manchmal nicht schlau gewesen.
Wenn du da heute drauf schaust, was würdest du sagen, wann bist du besonders wirksam gewesen oder was sind gute Formen, die dann auch angenommen werden und zu der gewünschten Veränderung führen?
Ja, also ich denke, je konstruktiver, umso besser natürlich, wenn man wirklich was verändern will. Ne? So, also ich habe mit meiner Art und Weise, wie ich das teilweise jahrelang gemacht habe, dieses sehr provokante und auch dann teilweise polternde, wie das manche Leute beschrieben haben, glaube ich, an Wirkung verloren. Mhm. Ne? Weil das den, in Anführungszeichen, Gegnern es sehr leicht macht, eigentlich der innerlichen Debatte auszuweichen, indem man einfach sagt, ach guck mal, jetzt hat er das gesagt. Ne? So, und dann wird nicht über den Inhalt gesprochen, sondern über das, wie du es gesagt hast. Mhm. Und das ist dumm oder nicht schlau, halt, ne, das so zu machen. Von daher glaube ich, also es kommt auf die Art an, es möglichst sachlich zu machen. Das ist in diesen Zeiten natürlich, die sich auch nochmal sehr verändert haben, also wenn wir uns unsere Gesellschaft angucken, wo ja das Poltern und das rumgrölen und schreien und provozieren immer schlimmer wird. Vielleicht ist es bezeichnend, dass ich jetzt in den letzten Jahren immer ruhiger werde und in manchen Kanälen und gerade auch politischen Diskussionen andere das immer mehr machen.
Ist das auch vielleicht ein Grund dafür, dass du nie professionell Politiker geworden bist? Du hast ja 2017 als parteiloser Kandidat für den NRW-Landtag kandidiert, hast auch ein ganz ordentliches Ergebnis eingefahren. Aber ist diese fehlende Diplomatie Grund dafür, würdest du vielleicht in der Rückschau sagen, dass das nicht geklappt hat? Oder hat es damit nichts zu tun?
Also zunächst mal muss ich sagen, das ist ein Thema, was mich eigentlich seit ich erwachsen bin begleitet, dass ich immer wieder darüber nachgedacht habe, in die Politik zu gehen. Ne? Weil ich es eigentlich für zwingend notwendig halte, dass viel mehr Leute, die gescheit sind, und ich bin, glaube ich, jetzt nicht völlig blöd, sich politisch engagieren. Ob jetzt ehrenamtlich im Stadtrat oder auf oberster Ebene im Europaparlament, erstmal egal, aber wir müssen als Bürgerinnen und Bürger meiner Meinung nach viel stärker uns engagieren für diese Gesellschaft. Kann man in unterschiedlichster Weise tun, aber gerade eben auch in der Politik. Und deswegen habe ich ja immer wieder darüber nachgedacht und ich habe mich immer dagegen entschieden. Aus purem Egoismus, ne? Wirklich purer Egoismus. Nee, ich will mein Leben dafür nicht opfern, ich will meine Zeit dafür nicht opfern, will lieber mich um meine Firma kümmern und um die Dinge, die. Und ich habe auch oft das Gefühl gehabt, ich mache lieber meine Projekte. Ne? Also ich habe, ob das jetzt Villa Media war, was ja mehr als eine Event-Location war, war ja auch ein Gewerbekomplex, wo 25 Unternehmen sich angesiedelt haben aus dem Medienbereich und so, das musste aufgebaut werden. Ich habe mich im Klimaquartier Arenberg engagiert, jetzt auf Gut Einern, an anderen Stellen im Landesverband der Erneuerbaren Energien, bei der Bergischen Industrie- und Handelskammer. Ich hatte immer das Gefühl, ich mache lieber Projekte, wo ich dann mit meinem Engagement konkreter was bewirken kann, als irgendwie so da in diesem Nebel in der Politik, wo man dann vielleicht in irgendwelchen Ausschüssen sitzt und Dinge berät. Trotzdem habe ich es immer wieder überlegt, aber ich habe mich immer dagegen entschieden. Dann war tatsächlich 2017 war es dann, oder die Entscheidung ist ja 2016 gefallen. Da war so eine für mich politische Stimmung im Land und für mich so das Gefühl, ich muss jetzt einfach auch mal meinen Ring ins, oder meinen Hut in den Ring werfen und mich zur Verfügung stellen. Aber auch verbunden mit der grandiosen Naivität, dass ich das als parteiloser Kandidat tatsächlich schaffen könnte. Ne? Also so, das ist dann natürlich, das ist mein übersteigertes Selbstbewusstsein, dass ich dann auch tatsächlich geglaubt habe, ich könnte dieses Direktmandat holen.
So, ne? Ich finde, Jörg, du hast gerade zwei ganz interessante Sachen gesagt. Nämlich einmal, du hast so eine grandiose Naivität hattest, in die Politik zu gehen. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass deine unternehmerischen Aktivitäten immer auch eine politische Ebene hatten. Ne? Also zum Beispiel die Villa Media hat sich ja sehr früh mit erneuerbarer Energie beschäftigt etc. Hast du da quasi so für dich so einen eigenen Weg gefunden?
Ja, ich meine, das ist ja das Privileg einer Unternehmerin oder eines Unternehmers, dass man sein Unternehmen so bauen darf, wie man es gerne möchte. Und dazu vielleicht kurz den Satz gesagt, ich habe ja das, deswegen werbe ich ja immer so sehr dafür, dass Menschen sich selbstständig machen, Unternehmerinnen und Unternehmer werden. Ich bin ja noch nie arbeiten gewesen. Mhm. Ne? Also ich bin noch nie zur Arbeit gegangen, sondern ich habe ja das große Privileg, einfach immer das machen zu dürfen, wozu ich gerade Lust habe. Das ist ja keine Arbeit. Ne? So, und wenn man dann damit auch noch sein Geld verdienen kann oder, und das ist jetzt der Punkt, den du sagtest, Dinge tun kann, auf den Weg bringen kann, die einem aus politischen, gesellschaftspolitischen oder wie auch immer Gründen wichtig sind, dass man Dinge vorantreiben kann, dass man Dinge ermöglichen kann, dann ist das natürlich super. Ne? Und wie gesagt, welcher Angestellte kann das tun? Ne? So, wenn du heute beim TÜV arbeitest oder bei der Krankenkasse oder was weiß ich wo, hast du diese Möglichkeiten nicht. Ne? So, und das ist das große, große Privileg eines Unternehmers.
Das heißt, du plädierst noch ein bisschen für mehr Naivität und Neugier und Ausprobieren.
Unbedingt. Also ich habe, als ich mich vor 37, 38 Jahren selbstständig gemacht habe, war ich so unfassbar naiv. Ich hatte eine Ausbildung gemacht als Fotograf, danach den Zivildienst. Und ich war der Meinung, ich bin ein großartiger Fotograf. Die ganze Welt wartet gerade auf mich. Und ich hatte 5.000 Mark Eigenkapital von meinem Vater geliehen bekommen, hatte eine Kamera und zwei Lampen. Und habe gedacht, jetzt geht's los. Und alle warten auf mich. Und musste dann mit Erschrecken feststellen, dass keiner auf mich gewartet hatte und dass ich auch noch nicht mal gut war. Und habe dann in den Jahren danach dann gelernt, wirklich zu fotografieren. Mhm. Learning by doing. Bin dann wirklich irgendwann auch gut gewesen. Aber ich habe wirklich hart gekämpft. Und viele andere Freunde von mir, die deutlich bessere Fotografen waren als ich, haben irgendwann aufgegeben und sind dann Gastronomen geworden oder Taxifahrer oder anderes. Nicht, weil sie schlechte Fotografen waren, sondern weil sie nicht diesen unbedingten Willen hatten. Ich wollte es unbedingt schaffen. Und deswegen habe ich mich durchgebissen. Aber hätte ich geahnt vorher, wie schlecht ich bin und was das für ein langer Weg ist und wie lange ich da ums Überleben kämpfen muss, wer weiß, ob ich es dann gemacht hätte. Vielleicht, ich hatte Angebote über meinen Vater organisiert, bei Kugel Fischer einsteigen zu dürfen als Fotograf und so weiter. Das wäre alles viel, viel leichter gewesen, aber nicht der bessere Weg. Ich bin unglaublich dankbar, dass ich so naiv war. Und ich habe auch oft mit anderen, also als ich die Villa Media zum Beispiel gegründet habe, 1997, ich hatte keine Mark Eigenkapital, ich hatte kein Geld, ich hatte nur diese Vision, nur diese Idee. Ich hatte null Ahnung, wie man eine solch riesige Immobilie entwickelt. Auch da wieder völlige Naivität, verknüpft mit grenzenlosem Selbstbewusstsein und Mut natürlich, das dann auch zu machen.
Warum hast du so einen anderen Blick auf Themen beziehungsweise so ein anderes Problembewusstsein? Weil du ja häufig Themen angesprochen hast und auch für Reibung gesorgt hast, die andere scheinbar so nicht gesehen haben. Aber als du sie ausgesprochen hast, schon irgendwie klar wurde, da legt jemand gerade einen Finger in die Wunde. Hat das auch was mit deiner unternehmerischen Entwicklung zu tun, dass du da irgendwie eine eigene Perspektive entwickelt hast?
Ja, das kann schon sein. Also ich glaube, dass ich jemand bin, der sich sehr viel mit gesellschaftlicher und technologischer Veränderung beschäftigt. Mehr als vielleicht andere das tun. Durch diese Beschäftigung, wenn man sich gerade mit, halte ja viele Vorträge zu diesen Themen, so wie was verändert sich technologisch in unserer Welt, Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Robotik, Energie, Mobilitätsthemen etc. etc. Und wenn man sich damit so viel auseinandersetzt, wie ich das seit, sagen wir mal, 20 Jahren mache, dann hat man natürlich das Gefühl, ob das dann immer stimmt, ist eine andere Frage, aber ich oder Menschen wie ich haben dann das Gefühl, okay, ich glaube, ich weiß, hab ein klares Bild davon, was da in den nächsten Jahren auf uns zukommt. Und wenn du dieses Bild hast, dann hast du natürlich auch sehr schnell das Gefühl, okay, wir kommen in einen Veränderungsdruck, wir müssen bestimmte Dinge anders machen in Zukunft als bisher, sonst werden wir diesen Herausforderungen nicht bestehen. Und das bezieht sich einerseits auf das eigene Unternehmen, da sind wir an dem Punkt, was können wir anders oder müssen wir zwingend morgen anders machen als bisher, weil der Kunde das vielleicht gar nicht mehr braucht. Oder eben, was muss diese Organisation, nehmen wir mal die Bergische Industrie- und Handelskammer, wo ich ja hin und wieder Kritik geübt habe an den Strukturen und Prozessen, weil ich das Gefühl hatte, das ist nicht zukunftsfähig, so wie das da läuft. Und so kann ich das übertragen auf andere Themen in der Gesellschaft. Und ja, das hat was mit meiner Profession zu tun und mit meiner Leidenschaft, mich halt mit technologischen Veränderungsprozessen zu beschäftigen, weil das ist eben das, was man immer wieder sich in den Erinnerung rufen muss. Große technologische Veränderungen bringen immer gewaltige gesellschaftliche Veränderungen mit sich. Nur, dass die viel später kommen. Ne? Aber sie kommen. Ne? Sie sind unausweichlich. Ne? Also das Smartphone hat am Anfang ganz viele neue Möglichkeiten gebracht für die Menschen. Und die gesellschaftlichen Veränderungen, die dann damit durch Social Media und andere Dinge, die dann dazugekommen sind, die kommen dann Jahre später. Aber sie kommen. Ne? So, und ja.
Du empfiehlst ja nicht nur anderen krasse Entscheidungen oder Veränderungen, sondern du hast ja auch eine sehr öffentlich wahrnehmbare Entscheidung getroffen, nämlich in der Corona-Pandemie hast du auf einmal gesagt, ich beende das Geschäft hier mit der Villa Media. Also ich glaube, viele Menschen waren schon mal auf einer Firmenfeier dort oder haben ihre Hochzeit da gefeiert oder waren auf einer Hochzeit eingeladen, die dort gefeiert wurde. Die Villa Media war ja wirklich ein markanter Ort in der Stadtgesellschaft. Dann kam Corona und dann hast du gesagt, ich mache zu. Wie bist du auf den Gedanken gekommen? War das die Radikalität, die du auch anderen predigst?
Am Ende ja, genau. Also es war erstmal auch da wieder so, dass ich das völlig falsch eingeschätzt habe, Corona. Okay. Ich weiß noch, am Mitte März, 12., 13., 14. März, ich war gerade in Wien, hielt dort einen Vortrag und dann unterbrach mich der Moderator und sagte, tut mir leid, kurz Cut machen, Kanzler Kurz hat gerade den Shutdown irgendwie und Flughafen wird gleich geschlossen und wir müssen gucken, dass wir schneller zu Ende kommen, sonst kommen sie alle nicht mehr weg. Und da habe ich so gedacht, na gut, das ist jetzt irgendwie, dann kam ich nach Hause und zwei Tage später war bei uns auch Shutdown und alles war geschlossen. Und ich habe gedacht, das ist jetzt 3-4 Wochen, dann geht das alles wieder normal weiter. Und dann gingen diese 3-4 Wochen ins Land und das ging irgendwie nicht weiter. Und ich habe so 8 bis 10 Wochen gebraucht, um zu realisieren, was das für eine Veränderung für uns erstmal als Unternehmen mit der Event-Location, für mich aber auch als zum Beispiel Speaker, alle meine Veranstaltungen, die ich in dem Jahr hatte, wurden alle abgesagt in der Zeit natürlich. Wie sollte es anders sein? Ich realisierte für mich oder kam zu der Einschätzung, das, wovon wir in der Event-Location leben, wir machten so um die 300 Veranstaltungen im Jahr, viele Hochzeiten, viele Unternehmensfeiern, aber die entscheidenden Erträge kamen über, ich sag mal, 10 Großveranstaltungen. Eine Barmenia, ein Vorwerk, Coroplast und solche Unternehmen, die mit 800.000 Leuten bei uns gefeiert haben, in geschlossenen Räumen. Und dann kam ich irgendwann an den Punkt, wo ich gesagt habe, bis das wieder kommt, bis das wieder wahrscheinlich stattfindet, kann 2-3 Jahre vergehen und länger. Und ich sah ja, welche enormen wirtschaftliche Verluste ich jeden Monat machte, dann lief also richtig viel Geld vom Konto und da brauchte ich keine Excel-Tabelle für, um herauszufinden, dass ich das noch ein halbes, dreiviertel Jahr durchstehe und dass ich dann insolvent bin. Und dann habe ich tatsächlich innerhalb, gut, 14 Tage habe ich vielleicht gebraucht dafür, für den Prozess, aber als ich mir das so klar war, in der Einschätzung, bin ich dann auch relativ schnell dazu gekommen zu sagen, okay, nee, dann machen wir jetzt hier einen Cut. Das war die schlimmste und schwierigste unternehmerische Entscheidung, die ich bis dahin treffen musste. Mhm. Weil da hing ja unfassbar viel dran. Ein ganzes Team, was seit teilweise über 20 Jahren zusammengearbeitet hat, sehr erfolgreich.
Wie viele Menschen wart ihr?
Wir waren fast 50 Leute. Ne? So, ne? Und das war natürlich knüppelhart, das zu entscheiden. Ich musste einen Antrag auf Massenentlassung stellen. Sowas. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Fürchterliche Entscheidung und übrigens den Satz noch dazu, mir war auch in dem Moment, also an dem Tag, wo wir das verkündet haben und in den sozialen Medien und in der Pressemitteilung, in der Nacht liefen bei Facebook und auf anderen Kanälen tausende Posts ein von Menschen, die sich dazu äußerten. Mhm. Und herzzerreißend. Ich habe noch nie so viel geheult wie in der Nacht, was die Menschen uns da reingeschrieben haben ins Buch, ne, so oder ins, in den Post. Und da habe ich erst begriffen, was wir den Menschen genommen haben mit der Entscheidung. Ich habe also vorher nur über uns nachgedacht. Mhm. Was macht das mit meinem Team? Was macht das mit mir? Was macht das mit unserer Firma? Kann ich die, wie kann ich das finanziell schultern? Und so weiter und so weiter. Und habe nicht eine Minute an unsere Kunden gedacht. Mhm. Und in der Nacht wurde mir klar, was wir den Leuten genommen haben. Wenn da Menschen schrieben, da habe ich meine Frau kennengelernt, da haben wir geheiratet, da haben wir unsere Kinder getauft, da haben wir den letzten Geburtstag von der Großmutter gefeiert und so weiter. Also was so ein Ort, ein Versammlungsort für eine Gesellschaft bedeutet und was für eine Wichtigkeit das haben kann, habe ich null drüber nachgedacht vorher. Habe ich mich ein bisschen geschämt, gebe ich zu. Aber das war eine brutale unternehmerische Entscheidung und die beste, die ich je getroffen habe, weil ich konnte nur deswegen, das war mir auch, glaube ich, so bewusst nicht in dem Moment, aber es kommt dann natürlich schnell. Ich konnte dadurch noch alles selber regeln. Die Banken hatten nichts mitzusprechen. Das ist so mit das Wichtigste, dass man nicht unter deren Druck gerät. Ich hatte auf dem Konto mehrere hunderttausend Euro Anzahlungen liegen von Menschen, die schon ihre Hochzeitsfeier bei uns gebucht hatten und Anzahlungen geleistet hatten. Und ich konnte alle zurückzahlen, die da Anspruch drauf hatten. Und also von daher, ich konnte alle meinen Verpflichtungen nachgehen. Mhm. Das war mir sehr wichtig. Man begegnet ja Leuten auch schon mal in dieser Stadt, in anderen Zusammenhängen. Und ich konnte noch so viel Substanz retten. Ich habe zwar wahnsinnig viel Geld verloren durch diese Katastrophe, aber ich konnte so viel Substanz retten, dass ich halt noch handlungsfähig war und danach auch wieder neue Projekte beginnen konnte. Und ich habe, das will ich auch noch sagen, können wir gleich, vielleicht, ihr wollt noch mehr darüber reden, ich habe in dieser Zeit so viel gelernt, wie noch nie in meinem Leben in so kurzer Zeit. Ich habe mich so unfassbar weiterentwickelt durch diese verfluchte Scheiß-Corona-Krise. Aber das war der größte Game-Changer in jeder Beziehung in meinem Leben. Also, aber nicht nur negativ. Ne? Also ich würde heute im Nachhinein sagen, alles cool. Also,
mach mal ein Beispiel.
Also ich habe mich zum Beispiel noch nie in meinem Leben als Unternehmer mit Geld beschäftigt bis dahin. Es gab Steuerberater, andere Berater, die mir gesagt haben, ah, willst du dich nicht mal mit Geld beschäftigen, strategisch Geldanlage, Börse, strategische Immobilienfinanzierung und so weiter. Und ich habe immer gesagt, nein, brauche ich nicht, das ist Quatsch. Ich bin Unternehmer, mein Geld fließt in mein Unternehmen, ich investiere in meine Firma und da habe ich weder Zeit noch Lust zu, das mache ich nicht. So, habe das einfach für überflüssig gehalten. Würde ich im Nachhinein sagen, Riesenfehler. Mhm. Weil ich einfach in dieser Zeit, ich hatte nichts zu tun. Ne? Ich saß ja den ganzen Tag zu Hause und konnte ja nichts machen. Ich hatte keine Beschäftigung mehr. Und habe dann gesagt, okay, was machst du jetzt? Und dann habe ich gesagt, okay, das YouTube, Bücher, Zeitungen, lern mal, wie funktioniert Börse, lern mal, wie geht strategisches Immobilieninvestment und so weiter. Also, und habe Dinge gelernt, wo ich nichts von wusste bis dahin. Und ich würde sagen, wenn ich das 20 Jahre vorher gemacht hätte, hätte ich ganz, ganz andere Dinge realisieren können in meinem Leben, also Projekte, die mir so wichtig sind. Mhm. Als ich das, ich habe ja viel geschafft, also ich bin ja nicht unzufrieden, habe ja eine Menge Dinge bewegen können, aber es wäre viel mehr möglich gewesen, wenn ich das 20 Jahre früher gemacht hätte.
Mhm. Du hast vorhin so selbstkritisch gesagt, ich war oft so, ich glaube in Wuppertal sagt man auch so bollerkoppig oder so, ne? Mhm. An welchen Stellen würdest du in der Rückschau sagen, hat deine Art, deine spezielle eigene Art des Engagements Wirkung gezeigt?
Ach, ich glaube, ich habe an ganz vielen Stellen Wirkung gehabt. Ich nenne mal jetzt ein Beispiel. Also mit meiner kann ja, als wir hatten ja vor 3,5 Jahren, 4 Jahren die Situation, dass wir einen neuen IHK-Präsidenten brauchten. Und ja, es gab eine längere Zeit einen Kandidaten, der sich zur Verfügung stellen wollte und der dann aber 6 Wochen vor der Wahl plötzlich für uns alle überraschend dieses Angebot zurückgezogen hat. Und es war irgendwie kein Kandidat mehr da. Und dann habe ich gesagt, okay, bevor da jetzt wieder so ein 68-Jähriger aus der Metallindustrie das macht und es alles so weitergeht wie bisher, dann werfe ich mal meinen Hut in den Ring und dann mache ich das lieber. Und das hat ja dann dazu geführt, dass bestimmte mächtige Gruppen innerhalb der Kammer und der Unternehmerschaft, die so gar keine Lust darauf hatten, dass so ein Provokateur jetzt irgendwie IHK-Präsident wird, dass die sich wirklich sehr angestrengt haben, einen guten alternativen Kandidaten zu finden. Und mit dem Henner Pasch ist ihnen das gelungen. Und auch wenn ich diese Wahl natürlich sehr ungern verloren habe, ich wollte das damals wirklich gerne machen, muss ich sagen, im Nachhinein war das trotzdem ein großer Gewinn, weil nämlich, glaube ich, oder das ist mein Eindruck von allem, was ich so mitbekomme, der Henner Pasch ganz ähnliche Ziele der Reform dieser Kammer verfolgt hat und verfolgt weiterhin, dass er ganz viele Dinge genauso verändern wollte, wie ich das auch, oder verändert hat, wie ich das auch wollte. Und ich glaube, dass im Nachhinein das so ein bisschen eigentlich so ein Witz. Ich glaube, inhaltlich ist viel von dem passiert innerhalb der Kammer, was ich angestrebt habe. Nur ich musste selber die Arbeit nicht machen. Und der Henner macht das einfach richtig gut, finde ich. Und ich hätte es wahrscheinlich nicht besser machen können. Und insofern haben die Mitgliederinnen und Mitglieder der Vollversammlung, glaube ich, eine gute und richtige Entscheidung getroffen. Und für mich am Ende, dadurch, dass ich diese Wahl verloren habe, habe ich jetzt in der Zeit danach so viele Dinge machen können, Projekte wieder anschieben können, die ich alle nicht hätte machen können, wenn ich IHK-Präsident geworden wäre.
Lass uns da vielleicht mal ein bisschen tiefer reinspringen in die Dinge, die du machst. Du hast ja eben angesprochen, du hast vor ungefähr 20 Jahren angefangen, dich mit Themen von Transformation und Zukunft zu beschäftigen. Was sind aus deiner Sicht so die Megatrends, mit denen wir uns als Gesellschaft konfrontiert sehen? Oder wo glaubst du, liegen die Knackpunkte, die wir vielleicht auch gerade nicht gut lösen?
Also der größte Megatrend dieser Zeit ist sicherlich, und das wird jetzt niemanden überraschen, wenn ich das sage, künstliche Intelligenz. Aber bevor ich da noch mehr zu sage, es gibt andere große Trends. Das habe ich jetzt zum Beispiel gelernt in den letzten 2, 3 Jahren, wo ich auf gut einem Jahr mit anderen gemeinsam ein Mehrgenerationenprojekt vorantreibe. Ein ganz großer Trend unserer Zeit ist Einsamkeit. Und ich habe nicht im Ansatz für möglich gehalten, wie groß die Angst vor Einsamkeit in unserer Gesellschaft ist. Mhm. Und das ist zum Beispiel ein sozialer Sprengstoff, der ist so gewaltig, das wird, glaube ich, in der Gesellschaft bisher nicht ausreichend zur Kenntnis genommen. Da wird sich nicht in der Weise drum gekümmert, wie das notwendig wäre. Das ist zum Beispiel ein Megatrend der nächsten Jahre und Jahrzehnte, glaube ich, dass wir neue Lösungen brauchen, um Menschen zu helfen, aus der Einsamkeit zu kommen. Dazu können neue Wohnformen helfen, wie jetzt zum Beispiel Mehrgenerationenwohnen. Das ist ein Instrument, es gibt bestimmt noch andere dazu. Aber das ist so etwas, was ich jetzt begriffen habe in den letzten 2, 3 Jahren durch diese Arbeit an diesem Thema. Das ist riesig. Und das ist nicht ein Problem von alten Menschen, sondern das ist ein Problem aller Generationen.
Hat das mit Individualisierung zu tun, oder?
Bestimmt.
Ja
mit ganz vielen Dingen, denke ich. Ne? Aber das ist ein großer Megatrend für die nächsten Jahre. Neue Wohnformen, die helfen, Einsamkeit zu überwinden. Ich habe vor Jahren mal ein Mehrgenerationenhaus zufällig besichtigen dürfen und fand das faszinierend, als ich das gesehen habe, was da so geht und wie die das machen. Und habe da in dem Moment, das ist jetzt, weiß ich, 10 Jahre her, gedacht, ach ja, das wäre eigentlich für uns auch mal was. Ne? So, jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, man muss es morgen machen, aber in dem Moment war mein Interesse geweckt. Und als wir dann das vor 3 Jahren da die Fläche auf Gut Einern gekauft haben, und dieses Projekt sich entwickelte mit den verschiedenen Aspekten, die da so drin sind, da kam dann ja eben auch das Thema Mehrgenerationenwohnen dazu. Und da habe ich gesagt, ja gut, also dann machen wir es doch selber jetzt hier. Ne? Also wenn baulich die Möglichkeit besteht, und dann, deswegen arbeiten wir da ja jetzt an dem neuen Bebauungsplan, damit das dann möglich wird, ne? So, und dann auch funktionieren kann. Und insofern ist natürlich die Bereitschaft für sich selber auch darüber nachzudenken, ist natürlich ein Antrieb dann auch. Ne? So, und durch die Beschäftigung jetzt mit in diesem Projekt, mit all den Menschen, die da mitmachen, bin ich zu Erkenntnissen gekommen, die ich so gar nicht für möglich gehalten hätte.
Du hast dich ja zum Beispiel mit Themen wie Energiewende beschäftigt oder eben jetzt auch, sagen wir mal, mit so einem Thema wie Einsamkeit. Kommt das auch immer so ein bisschen daher, dass du so deinen eigenen Schmerzpunkt damit bearbeitest? Also dass du sagst, ich möchte zum Beispiel einfach im Alter gut leben, also so gut leben können, und deswegen entwickle ich sowas, oder siehst du das sehr immer erst durch die unternehmerische Perspektive, so nach dem Motto, da kann man Geld verdienen?
Also bei dem Mehrgenerationenprojekt, das hat jetzt nichts mit Geld verdienen zu tun, ganz im Gegenteil. Also wenn ich da Geld verdienen würde, müsste ich andere Dinge machen. Aber es ist schon so, dass ich ganz viele Dinge immer aus der unternehmerischen Perspektive sehe. Also wenn ich, also bleiben wir bei dem Thema Energiewende, meine Zielsetzung damals, Villa Media vor 15 Jahren, ich will diese alten, uralten denkmalgeschützten Gebäude irgendwie klimaneutral hinkriegen, war aber immer mit dem Gedanken verbunden, aber das muss sich am Ende rechnen, ne, weil sonst ist es kein gutes Beispiel. Ne? Also wenn etwas immer nur Dauerzuschuss braucht, dann kann ich ja nicht guten Mutes anderen sagen, guck mal, mach das auch so, weil das macht ja dann keiner. Also insofern war immer mein Ziel, diese Veränderung zum Beispiel jetzt Energie, also ich habe vor 25 Jahren meine erste Solaranlage gebaut, die war natürlich defizitär ohne Ende, ist ja klar, das war eben eine Zeit, in der so Dinge noch ein Vermögen gekostet haben. Das war für mich auch mehr Symbol. Ne? So, das haben wir damals auch über dieses Förderhäuschen gebaut in der Villa Media. Aber alle anderen Anlagen später dann waren schon zu Zeiten, wo sich Solar rechnete. Noch nicht so gut wie heute. Heute rechnet sich eben noch besser. Aber es war immer mein Ziel, diese Dinge, ob jetzt Blockheizkraftwerke, Brennstoffzellen, Speichersysteme, Kombination, also Sektorenkopplung mit Elektromobilität, das war immer das Ziel, das muss am Ende unternehmerisch funktionieren. Das muss ich am Ende rechnen. Ne, so, weil sonst hat es keine Zukunft. So, und bei dem Mehrgenerationen-Thema war es tatsächlich aus der Perspektive, dass ich gedacht habe, das ist einfach, wir wohnen im Moment, meine Familie und ich, am Stadtrand im Grünen, ein schönes Haus und einen riesen Garten, alles wunderbar. Aber ich bin schlau genug zu wissen, dass das im Alter spätestens dann irgendwann keinen Spaß mehr macht, womöglich auch gar keinen Sinn macht, weil dieses Objekt schreit eigentlich danach, dass da möglichst bald dann vielleicht irgendwie eine junge Familie mit Kindern wieder hinkommt, die das dann auch anders genießen können, als wir das jetzt heute tun. Und so wie wir das vor 25 Jahren gemacht haben, ne? So als wir da waren, ankamen. Also heißt, sowas mal wieder weiterzugeben, macht ja auch Sinn. Und dann eben auf die eigenen, dann neuen Bedürfnisse, andere Möglichkeiten zu haben, heißt Dinge abgeben, verlieren, was dann auch schade ist. Den schönen Blick, den wir heute haben, werden wir da nicht mehr haben. Aber einen anderen Blick und andere Möglichkeiten, andere Perspektiven, Gemeinschaft und so weiter. Also von daher, das war so das, was mich angetrieben hat.
Wenn wir jetzt ein bisschen von der Ebene Jörg Heynckes und deinen Aktivitäten abstrahieren und zum Beispiel mal auf unsere Stadt gucken, was meinst du denn, wie kann sich denn so eine Stadtgesellschaft eigentlich gut auf Zukunft vorbereiten?
Also es ist sicherlich ein individuelles, es ist ein unternehmerisches Thema, es ist aber natürlich auch ein politisches, weil natürlich letztendlich Politik, also die Stadt, Verwaltung, Rat ja ganz viel ermöglichen oder auch nicht. Ne? Ganz viele Rahmenbedingungen formulieren, in deren Rahmen sich dann Bürgerinnen und Bürger, Initiativen und so weiter verhalten können und müssen. Von daher hat Politik natürlich einen massiven Einfluss darauf. Und natürlich würde man sich wünschen, dass das dann noch mehr kommt, als das in der Vergangenheit der Fall war. Ja, also es ist auf jeden Fall ein Prozess, an dem alle Kräfte beteiligt sein müssen eigentlich, wenn man wirklich vorankommen will. Ich glaube, wir in Wuppertal haben ja noch das, im Vergleich zu vielen anderen Städten, das große Glück, dass wir sehr, sehr viele bürgerliche Kräfte haben, die in Initiativen und Organisationen wirken. Ne? Also das, was hier, das weiß man ja nun allgemein, entwickelt wurde durch Initiativen wie jetzt Utopiastadt und die Wuppertalbewegung und am Aremberg und in Wichlinghausen und. Also es gibt so viele tolle Initiativen. Bürgerschaftliches Engagement aus der Tradition heraus ist ja, wir sind ja eine Unternehmerinnen- und Unternehmerstadt immer gewesen. Das spielt, glaube ich, eine große Rolle.
Ich glaube, es hat noch keiner in diesem Podcast hier gesessen und nicht das bürgerschaftliche Engagement gelobt. Das ist noch nicht passiert. Egal, wer hier war, es ist immer, darauf läuft es am Ende hinaus. Ja. Wir haben einen Oberbürgermeister, der als Quereinsteiger mit auch einer Zukunftsvision angetreten ist, sich darüber auch sehr profiliert hat. Transformation war ja immer sein Stichwort. Wie viel Transformation verspürst du denn nach 4 von 5 Amtsjahren?
Ja, ich glaube, deutlich weniger als Uwe Schneidewind und viele andere sich das gewünscht hätten. Also ich glaube, dass Uwe diesen 4 Jahren auch eine Menge lernen musste, dass das Spiel anders läuft in der Politik, als er sich das gewünscht und erträumt hat. Man muss aber natürlich auch zugeben, dass es nicht leicht war, weil ja die mit seiner Wahl das damalige Bündnis aus CDU und Grünen keine Mehrheit hatte im Rat, damit also keine eigenen Entscheidungen treffen konnte Und als dieses Bündnis dann auch noch am Tag nach der Landtagswahl blödsinnigerweise von den Grünen aufgekündigt wurde. Also die Rahmenbedingungen waren ja für den Oberbürgermeister wirklich nicht gut. Ich glaube, dass er auch selber manchen Fehler gemacht hat an der Stelle. Aber ich finde, er hat schon trotzdem auch eine Menge auf den Weg gebracht. Also wenn man mal so Entscheidungen sieht, ob das jetzt sicherlich eine der wichtigsten, die Buga, aber auch andere Dinge, die angestoßen worden sind in der Zivilgesellschaft oder in der Stadtgesellschaft. Nur als Beispiel die Entscheidung, Bundesbahndirektion dort mit der Verwaltung reinzugehen und Uni und Jobcenter und so weiter, halte ich für eine sehr, sehr gute Entscheidung. Ich kenne die Details des Mietvertrages nicht, um da, also ne, da gibt es ja Kritik teilweise dran, kann ich nicht beurteilen. Ne, so, aber vom Grundsatz her meiner Meinung nach eine gute Entscheidung. Und ich denke, von daher würde ich sagen, es wäre viel mehr möglich gewesen, wenn wir eine andere politische Situation gehabt hätten, dass wenn eine Mehrheit im Rat bereit gewesen wäre, diese Chance zu erkennen, die eine solche Persönlichkeit mit sich gebracht hat, um einen solchen Weg zu gehen. Wenn es dafür eine Mehrheit gegeben hätte, wäre sicherlich viel mehr möglich gewesen, als das jetzt der Fall war. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass in der Zeit nichts gelungen ist. Ich will nur mal einen Hinweis darauf geben, wie viele Frauen heute in Führungspositionen in Wuppertal und in bei städtischen Tochtergesellschaften sind. Ich vermute, da hat der Oberbürgermeister auch dran mitgewirkt, dass das so gekommen ist. Bis hin jetzt zum neuen Verwaltungsvorstand, der auch ganz anders besetzt ist als bisher und so weiter. Also ich glaube, ich sehe das so nicht, das Glas ist nicht leer, aber auch nicht voll, vielleicht halb voll.
Jetzt hast du ja in deinen Vorträgen und so häufig zum Beispiel davon gesprochen, dass die Schwarmmobilität kommt, also selbstfahrende Autos. Wir brauchen keine eigenen Autos mehr, weil quasi Robotertaxis die ganze Zeit durch die Stadt fahren und irgendwie stehen wir doch noch im Stau auf der Talachse. Also wir haben ja, gibt ja irgendwie eine sehr große Lücke zwischen dem, was gerade ist, was möglicherweise kommen könnte. Und der Weg zwischen diesen beiden Stellen, der scheint mir häufig ja eher ein Trampelpfad als eine Autobahn zu sein. Ist zukunftsfähige Politik aus deiner Sicht überhaupt möglich oder geht es immer nur um das Verwalten der akuten Probleme? Und ist das vielleicht auch der Grund, warum Menschen, die mit großen Visionen kommen, eher scheitern als die, die nur in Anführungsstrichen das Tagesgeschäft erledigen?
Ja, sagen wir mal so, die Veränderungsprozesse, die zum Beispiel durch künstliche Intelligenz, das ist jetzt das Thema, was du gerade hattest, also selbstfahrende Autos können nur entstehen durch künstliche Intelligenz und werden deswegen entstehen, weil es künstliche Intelligenz gibt. Und die Geschwindigkeit ist atemberaubend, was da gerade in der KI passiert. Also ich will nur mal ein Beispiel sagen, damit das vielleicht Hörerinnen und Hörer hier dieses Podcast sich vorstellen können. Viele kennen noch Gordon Moore und das Moore'sche Gesetz, der mal Mitte der 60er Jahre gesagt hat, damaliger Chef von Intel. Ne? Alle 18 bis 24 Monate wird sich die Leistungsfähigkeit unserer Computer verdoppeln, war seine These. Hat sich bis heute gehalten, ne? Ist so geblieben, ne? Mit ganz minimalen Abweichungen. Im Moment ist es so, alle 6 Monate verdoppelt sich die Leistungsfähigkeit unserer KI-Systeme. Alle 6 Monate. Und das ist eine Geschwindigkeit, die ist so atemberaubend, dass viele sich nicht vorstellen können, dass wir in ungefähr 5 Jahren 1000-mal bessere KI-Systeme haben als heute. Das ist halt exponentielle Entwicklung. Und wenn man weiß, was heute mit ChatGPT geht, was ja schon durchaus an einigen Stellen ganz interessant und beeindruckend ist und an anderen Stellen eben auch noch nicht, aber man eben sich ausrechnet, dass das in 5 Jahren 1000-mal so gut sein wird, dann kriegt man ein Gefühl dafür, was da jetzt gerade passiert. Und das heißt, bleiben wir bei deinem Beispiel, bei dem Stichwort Schwarmmobilität, also das selbstfahrende Auto, was dazu führt, dass Besitz von Autos keinen Sinn mehr machen wird, weil man einfach jederzeit jedes Schwarmmobil nutzen kann, je nachdem, was man gerade braucht, kleines, großes Spielemobil, Businessmobil, Wellnessmobil und so weiter. Und die Mobilität dadurch viel, viel kostengünstiger wird und wir ungefähr 80% der Fahrzeuge nicht mehr brauchen, weil ja unsere Fahrzeuge im Moment Stehzeuge sind in Wirklichkeit und irgendwie 95% der Zeit im Weg stehen. Also das alles verändert sich dann und das kommt einfach nur wegen der Technologie. Da ist überhaupt keine Politik gefragt. Natürlich wird die Europäische Union einen rechtlichen Rahmen dafür schaffen müssen. Und das wird sie auch tun, wahrscheinlich später als die Amerikaner und die Chinesen. Klar, aber das wird kommen. Und das kommt, weil die Technologie das möglich macht. Und weil wir immer, und das beweist die Geschichte der Menschheit, jede Technologie am Ende genutzt haben, wenn sie uns einen Vorteil gebracht hat. Und das bringt uns gigantische Vorteile. Insofern ist da Politik nur insofern beteiligt, dass sie es verzögern kann durch Mutlosigkeit. Also wenn das Thema jetzt gerade Elektromobilität, hatten wir uns vor 1, 2, 3 Jahren endlich durchgerungen, diesen Change zu machen und klar positioniert in der Industrie. Alle, wir wollen jetzt, dass Elektromobilität durch sich durchsetzt, was ja auch sinnvoll und logisch ist. Und jetzt haben wir in den letzten 2 Jahren wieder diese Mutlosigkeit erlebt und diese Querschüsse, die hauptsächlich aus dem Lager der FDP kommen, Liberalen, die eben dann gerne wieder dieses Rad zurückdrehen wollen, weil sie glauben, dass tatsächlich ein modernisierter Verbrenner nochmal eine Alternative dazu sein könnte, was völlig absurd ist. Mhm. Auch global überhaupt nicht gesehen, wird auch nicht passiert. Man schaue sich nur den chinesischen Markt an, wo mittlerweile 50% der neuen Fahrzeuge elektrisch sind. Also von daher völlig absurd, sich vorzustellen, zu glauben, dass man das wirklich noch aufhalten könnte. Aber wir spielen das jetzt gerade und reden das Ding so schlecht und so kaputt, dass im Moment so wenig Elektroautos in Deutschland verkauft werden, dass eben Volkswagen jetzt gerade in die totale Krise gerät, weil nachdem sie alle Fabriken umgestellt haben, mehr oder weniger, jetzt keiner diese Elektroautos kauft, weil wir das alles jetzt schlecht reden hier in Deutschland. Hat was mit unserer politischen Situation hier zu tun, die wir gerade im Land haben, und ist natürlich zutiefst ärgerlich. Also da zerstört Politik dann eine Entwicklung oder hält die auf, und dann davon haben wir dann hohen, großen wirtschaftlichen Schaden hier in Deutschland. Aber ändert nichts daran, dass Elektromobilität sich durchsetzen wird, weil es das bessere Auto ist.
Mhm. Wenn wir mal springen, sagen wir mal, ich weiß nicht, 20 Jahre weiter oder so, dann lebst du auf Hof Einern. Darüber sprechen wir gleich noch kurz. Aber wenn es nur nach dir ginge, wie sähe Wuppertal dann aus? Wie könnten wir uns das im Stadtbild möglichst konkret vorstellen? Was wäre deine Vision?
Ja, also relativ simpel, würde ich sagen. Also ganz klar, um bei dem Energiethema anzufangen, auf jedem Dach, was technisch dazu geeignet ist, wäre eine Solaranlage. Logisch, was sonst? Wir hätten sicherlich ein völlig anderes Straßenbild, weil wir müssen lernen, Straßenraum, der ist ja begrenzt, es gibt nur begrenzte Flächen, anders zu verteilen. Wir haben diese Stadt gebaut in den letzten 100 Jahren nach der Maxime, die bestmöglichen Voraussetzungen für PKWs und Fahrzeuge, also motorisierte Fahrzeuge zu schaffen, haben die Bedürfnisse von Fußgängerinnen und Fahrradfahrern und Skatern und weiß ich nicht, allen anderen Verkehrsteilnehmern völlig vergessen, haben jetzt vor wenigen Jahren angefangen, endlich Fahrradwege und so weiter besser auszubauen. Ich denke, das muss man in einem ganz anderen Umfang machen. Also es gibt aus meiner Sicht auch keinen Grund, warum auf der B7 2 Fahrspuren in jede Richtung sein müssen. Wenn ich die Kronberger Straße rauffahre, habe ich 2 Fahrspuren. Warum? Warum ist da nicht eine davon umgebaut zum Fahrradweg? Ich würde mit dem Auto die Kronberger Straße rauf vielleicht 10 Sekunden länger brauchen, wenn da nur eine Fahrspur wäre. Wo ist das Problem? Also von daher, ich würde den Stadtraum anders umgestalten, so dass alle mit ihren Bedürfnissen besser in Einklang gebracht werden können. Das geht aber nur, weil der Raum ja begrenzt ist, indem ich leider dem einen Teilnehmer, nämlich den Autos, Platz nehmen muss. Dadurch mache ich das andere attraktiver, dadurch verändere ich dann auch wieder, dass weniger Autos fahren und so weiter. Also das sind ja Konzepte, die relativ einfach und schlüssig sind. Dadurch hätte ich würde sicherlich versuchen, da auch mehr Grün wieder in die Städte reinzubringen. Und solche Ansätze, wie wir sie da jetzt rund um den Lorenzisplatz hatten, sicherlich konsequenter noch realisieren. Da geht, glaube ich, deutlich mehr. Ich habe vor wenigen Tagen gelesen, dass die FDP jetzt fordert, mehr Autos in die Innenstädte zu bringen. Ich habe leider nur die Überschrift gelesen. Also ich glaube, es war auch ein Scherz. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich so gemeint wäre. Aber wer weiß.
Sie haben vom 49-Euro-Ticket fürs Parken gesprochen.
Ja, genau. Also das ist zum Beispiel, guck mal, das ist zum Beispiel ein großartiges Verdienst von Herrn Wissing und der Bundesregierung, dass man es geschafft hat, aus dieser Corona-Krise heraus, wo damals dieses 9-Euro-Ticket da war, jetzt dieses bundesweite 49-Euro-Ticket zu machen. Was für eine grandiose Idee und für eine fantastische Umsetzung. Ein digitales Ticket, was wir nutzen können und bundesweit für 49 Euro uns durch die Gegend bewegen dürfen. Eine von vielen Beispielen, was diese Bundesregierung sehr gut macht und leider sich immer dann zerredet. Aber eigentlich hat da der Herr Wissing, FDP-Mann, mit der Bundesregierung tolle Entscheidungen getroffen. Ne?
Wie zukunftsfähig ist denn Wuppertal? Also jetzt haben wir so ein bisschen skizziert, was sein könnte. Was glaubst du denn, wie wahrscheinlich ist es, dass das auch so kommt?
Tja, das ist schwer einzuschätzen. Also ich glaube schon, dass Wuppertal eine gute Zukunft haben kann und wird, weil am Ende, ich bin immer optimistisch und ich glaube auch immer an das Gute in den Leuten. Jetzt mal ganz egal, welcher Partei jemand angehört und welche grundsätzlichen politischen Positionen er so vertritt in gesellschaftlicher Weise. Ich gehe mal davon aus, jede Person, die im Stadtrat sitzt, will ja am Ende, dass es Wuppertal gut geht. So, und jetzt kann man darüber streiten, ob man eben eher lieber, ob es dann gut geht, wenn viel mehr Autos in der City sind oder vielleicht viel weniger. Da kann man sehr unterschiedlicher Meinung offensichtlich darüber sein. Ich hatte eigentlich gedacht, da hätten wir schon so fast einen gesellschaftlichen Konsens, dass das eher weniger Autos vielleicht sein sollten. Von daher glaube ich schon, dass das die Stadt sich positiv entwickeln kann. Die Frage ist ja natürlich, und die ist vielleicht schwieriger zu beantworten, wie wird sie sich entwickeln im Vergleich zu anderen? Weil wir sind ja auch als Städte, als Lebensräume im Wettbewerb, ne, mit anderen Städten und Lebensräumen um uns herum. Und da ist eben natürlich die Frage, wird Wuppertal sich in der Geschwindigkeit zum Positiven verändern können, wie das andere Städte vielleicht tun? Ne? So, wenn man die Attraktivität mancher Stadt um uns herum betrachtet, kann man da auch skeptisch sein. Ne? Also gibt sicherlich Städte, die da vielleicht in der Vergangenheit mutiger und schneller waren. Das weiß ich aber auch im Detail nicht, weil ich jetzt auch nicht ständig in anderen Städten mich damit beschäftige. Aber ich will nur damit darauf aufmerksam machen. Es geht natürlich auch darum, im Wettbewerb zu bestehen, ne, am Ende.
Du hast ja dein eigenes Stadtentwicklungsprojekt, wir haben es jetzt ein paar Mal gestriffen, jetzt können wir noch ein bisschen im Detail drüber sprechen, quasi ins Leben gerufen, nämlich Gut Einern. Fangen wir mal ganz vorne an, wo findet man das?
Das ist oben an der Straße Einern, die durchschneidet dieses Projekt sozusagen. Das sind zwei Grundstücke, eine links, eine rechts von der Straße. Wer das Roadstop kennt, der weiß, dass dann liegt es ungefähr 100 Meter daneben oder ein bisschen weiter entfernt ist noch Ikea. Also das ne, so von der Richtung. Also das ist die äußerste Umgehungsstraße der Stadt auf der Nordseite. Das ist ein so spannender Ort deswegen, weil rechts von der Straße hinter unserem Grundstück hochverdichteter Lebensraum ist. Da leben tausende Menschen auf engem Raum. Der Dellbusch, eine zutiefst bürgerliche Reihenhaussiedlung. Und eingepfercht zwischen zwei Hotspots, Sternenberg und Stahlsberg, wo völlig andere Klientels leben, andere Metiers. Und auf der anderen Straßenseite ist eine Häuserreihe und dahinter ist Feld, Wald und Wiese. Das heißt also, man hat, und das macht diesen Ort so spannend, finde ich, man hat alle Vorteile des urbanen Raumes unmittelbar bei sich, weil man direkt da angegliedert ist, also am Rande dessen ist, aber man hat von Einkaufen über ärztliche Versorgung, Schule, Bildung, man ist in 10 Minuten am Rathaus, man ist in 3 Minuten auf der Autobahn, also man ist sehr, sehr gut versorgt und auf der anderen Seite mit einem Schritt über den Zaun nach links läuft man in Richtung Elfringhauser Schweiz, wunderschönes Gebiet, landschaftlich traumhaft, Bauernhöfe, alles das, was man sich so wünscht. Also von daher eine tolle Grenzlage.
Ihr habt den Slogan Zurück zu Neuem. Was steckt denn dahinter? Was ist denn die Idee?
Ja, die Idee, also dieses Motto Zurück zu Neuem ist entstanden aus einer Inspiration dieses alten Hauses Winkelmann. Also der Winkelmann ist ja dieses alte Bauernhaus, was ungefähr 400 Jahre alt ist und die letzte oder die älteste noch existierende Gastwirtschaft Wuppertals angeblich beinhaltet, die wir wieder aufgebaut haben, indem wir dieses Haus saniert haben. Und diese Häuser waren ja immer Mehrgenerationenhäuser. Da haben immer Leute 4, 5 Generationen drin gelebt. Diese Menschen in diesen Häusern hatten immer einen Bauerngarten hinterm Haus, ein Stück Landwirtschaft, haben sich einen Teil ihrer Lebensmittel, einen großen Teil ihrer Lebensmittel selbst produziert. Und sie hatten immer ein Stück Wald, wo sie Holz geschlagen haben und ihre Energie erzeugt haben. Und das war unsere Inspiration, dass wir gesagt haben, da wollen wir wieder hin. Wir wollen, dass auf diesem Grundstück wieder Menschen in mehr Generationen leben können, sich einen Teil ihrer Lebensmittel selbst produzieren können und ihre eigene Energieversorgung nachhaltig sicherstellen können. Aber wir wollen das nicht, wir wollen jetzt nicht romantisieren und machen das wie vor 100 Jahren, sondern wir machen das eben mit den heutigen technologischen Möglichkeiten. Deswegen zurück zu Neuem.
Also Urban Farming, mehr Generationen wohnen, Kreislaufwirtschaft, Gesundheit sind so die Schlagworte, ne? Mhm. An welchem Punkt der Entwicklung seid ihr denn gerade? Also was habt ihr schon geschafft? Wo wollt ihr noch hin?
Ja, also baulich haben wir die ersten 2 Bauabschnitte von insgesamt 8 abgeschlossen. Alle weiteren gehen erst, wenn der Bebauungsplan verabschiedet ist. Den haben wir jetzt in den letzten 2 Jahren mit der Stadtverwaltung, mit der Politik entsprechend beraten, diskutiert. Das ist ein langes Prozedere, so ein Bebauungsplan. Der wird hoffentlich in den nächsten Monaten verabschiedet. Und dann haben wir sozusagen rechtlich die Voraussetzungen, um die nächsten Baumaßnahmen anzunehmen. Und das wäre dann zum Beispiel der Bau des Mehrgenerationenhauses, der Manufaktur und die Sanierung der Scheune. Und dann im nächsten Schritt dann sozusagen Akademie mit integriertem Gästehaus, Hotel und der Vertical Farm der neuen. Also von daher sukzessive Stück für Stück, wenn diese rechtlichen Bedingungen dann geschaffen sind. Und, sage ich auch dazu, wenn die Zinsen dann hoffentlich ein bisschen runtergegangen sind, weil im Moment ist neben dem Baurecht, was uns noch fehlt, halt eben auch die Zinssituation einfach noch zu hoch, um das so zu gestalten zu können, dass die Mieten auch bezahlbar bleiben für die späteren Nutzerinnen und Nutzer.
Wie viele Menschen sollen in diesem Mehrgenerationenhaus irgendwann leben?
Ungefähr 40.
In wie viele Einheiten?
27 Einheiten, 45 Leute, schätze ich so, 50 vielleicht sogar. So in der Größenordnung. 27 Einheiten von ganz klein, 30 Quadratmeter bis 95 Quadratmeter. Also junge Familien mit Kindern auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch alleinstehende Seniorinnen oder Senioren. Ne? Also es soll ja eine möglichst breite Spreizung werden.
Aber eigentlich gründet ihr da schon wie ein kleines Dorf oder eine Ministadt.
Ja, das ist so. Ja, natürlich. Und wenn man das noch verbindet mit den Menschen, die da oben arbeiten werden, also wir haben ja jetzt schon eine Menge Leute, die dort arbeiten, bestimmt schon, weiß ich nicht, 30, 40 Leute arbeiten ja jetzt schon auf Gut Einern in den verschiedenen Betrieben. Das wird deutlich mehr nochmal werden. Da werden vielleicht hinterher 80 bis 100 Leute arbeiten. Und das ist tatsächlich so, da entsteht ein Dorf im Dorf. Also das ist so eine Community von Menschen, die dort leben und arbeiten oder nur arbeiten. Und die eben dann ein Stück weit sich selber wieder versorgen können mit Lebensmitteln, die nachhaltig produziert wurden, innovativ produziert werden und ihre eigene Energieversorgung organisieren. Aber eben heute mit Solar statt mit Wald und so weiter. Also das ist genau das, was wir erreichen wollen.
Wenn man Bock hat mitzumachen, kann man euch besuchen oder wo soll man sich bewerben, wenn man da arbeiten möchte oder wie geht das?
Genau, also das ist auch gut, dass du das fragst, weil das nochmal doch zu der, du hast ja gefragt, was habt ihr erreicht? Man muss sagen, wir haben das meiste gar nicht beim Bauen erreicht, sondern auf der inhaltlichen Schiene. Wir haben ja vor 2,5, 3 Jahren einen Verein gegründet, Gut Einern e.V. und in diesem Verein werden oder über diesen Verein werden alle gemeinwohlorientierten Projekte realisiert. Und das fängt an bei unseren Aktivitäten als außerschulischer Lernort. Wir haben also regelmäßig Kinder und Jugendliche, Schulklassen, Kindergartengruppen dort, wo Kids da mitmachen können in der Landwirtschaft, in der Vertical Farm, im Hühnerstall, bei den Bienen und so weiter. Das heißt also, wir haben diesen außerschulischen Lernort begründet und entwickelt. Wir haben jetzt gerade unsere Outdoor-Küche gebaut, wo wir mit den Kindern auch zusammen kochen können oder mit den Managern. Wir haben ja auch Firmen, die zu uns kommen und wo dann Unternehmerinnen und Unternehmer mit ihren Teams bei uns mal einen Tag verbringen wollen, um da sowas mal erleben zu können. Also das ist ein attraktiver Ort so entstanden. Und auch, da laufen unglaublich viele Projekte zusammen, ne, so, die aus diesem Verein kommen. Und es gibt, um auf die Frage zu kommen, wie kann man mitmachen, es gibt eine Website, die heißt gut-einern.org. Das ist der Verein. Da kann man sich auch anmelden und sagen, hey, ich würde gerne mitmachen. Und zwar wirklich das Schöne ist, dass wir eben diese vielen Aktivitäten haben und damit auch viele Plattformen, wo jemand sagen kann, also das Ganze ist mir jetzt ein bisschen viel, aber ich wollte immer schon mal lernen, wie man Hühner hält. Dann mache ich halt in der Hühnergruppe mit. Oder ich wollte immer Imker werden. Ach komm, ich mache in der Bienengruppe mit. Oder ich will unbedingt Manufakturarbeiten machen oder Hofladen. Ich wollte immer schon mal Hofladen spielen. Ja gut, dann gehe ich in die Hofladengruppe. So, und so kann ich mich dann da andocken und kann sagen, jetzt mache ich hier mit und engagiere mich hier.
Ist dieses Projekt auch als Blaupause gedacht, das an anderen Orten auch zu machen oder ist es sehr spezifisch auf diesen Standort ausgerichtet?
Nee, ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da fragst. War von Anfang an das Motiv, dass es eigentlich eine Blaupause werden soll. Das heißt also, wir wollen, gehen auch sehr, sehr transparent mit allen Daten um und so weiter. Das heißt, wir wollen anderen Initiativen, Investoren, Gemeinschaften ein Beispiel geben, wie man an einem Stadtrand einer bundesdeutschen Großstadt auf einem verlassenen Grundstück mit 2 heruntergekommenen Bauernhöfen was Neues in dieser Art entwickeln kann. Und heruntergekommene alte Bauernhöfe am Stadtrand gibt es auch in anderen Städten, nicht nur in Wuppertal. Mhm. Und von daher ist unser Bestreben, das so zu machen, dass hoffentlich, deswegen wollen wir auch diese Akademie machen und das Gästehaus dazu, dass wir hoffen darauf, dass viele Menschen von außerhalb in Zukunft dann zu uns kommen werden und sagen werden, Mensch, bei uns in Fürth, bei uns in Rostock, bei uns in Kiel gibt es auch sowas und so eine Fläche. Und vielleicht kommen wir mal für 10 Tage nach Gut Einern und lernen, wie das geht, wie man sowas entwickeln kann. Mhm. Und dann können die das bei uns erlernen und dann mit diesem Wissen nach Hause gehen.
Was hast du selber durch Gut Einern gelernt, was du vorher noch nicht wusstest?
Naja, also zum Beispiel alles, was mit diesem Mehrgenerationen-Thema und Einsamkeit zusammengehört, das war echt, da habe ich ganz viel gelernt. Aber auch bei unserer Vertical Farm, die wir aufgebaut haben, jede Menge neues Wissen generiert. Der außerschulische Lernort, ich habe noch nie einen außerschulischen Lernort mitbetrieben, also mit der all dem, was da dranhängt, mit Schulen und Kindergärten zusammenzuarbeiten. Also das ist vielfältig.
Ich dachte, du sagst jetzt irgendwas Cooles über Hühner oder so.
Ja, nee, die Hühner hatten wir vorher schon zu Hause. Also, okay. Also da haben wir die Hühner nach Gut Einern gebracht.
Okay, verstehe.
Und, genau. Und bei der Bienengruppe mache ich nicht mit. Also insofern, okay, da habe ich nichts drüber gelernt.
Und fällt es dem Unternehmer Jörg Heinke schwer, mit einem Verein zusammenzuarbeiten, wo auf einmal ganz viele Leute zusammen sprechen und unterschiedliche Meinungen haben?
Ja, natürlich. Das ist dem Unternehmer Jörg Heinke auch schon am Arenberg oft sehr schwer gefallen. Das ist was völlig anderes und das ist oft ganz schwierig. Ja, genau.
Ist so. Aber auch das ist dann eine Lernerfahrung.
Ja, auch das gehört dazu. Ne? Also ich meine, das ist eben diese Vereinsaktivitäten sind total wichtig, weil das die einzige Möglichkeit ist, andere Menschen mit einzubinden, so richtig, die Lust haben, sowas mitzugestalten. Alleine könnte ich ja Gut Einern nicht machen. Ne? Mhm. So, das geht ja nur mit ganz vielen anderen Menschen. Und da bin ich heilfroh, dass es da so viele gibt, die sich da in dem Verein engagieren, viel mehr als ich. Ne? Also ich bin ja hauptsächlich mit dem Bauprojekt beschäftigt und den ganzen Dingen, die da dran hängen, und hätte gar nicht die Möglichkeit und die Ruhe dafür, jetzt da auch noch ständig mich mit all den anderen Themen zu befassen.
Zum Schluss dieses Podcasts haben wir immer eine Frage.
Wenn du einen Banner mit einer Botschaft an alle Wuppertalerinnen und Wuppertaler aufhängen könntest, an einem sehr großen Gebäude in der Stadt deiner Wahl, was stünde da drauf?
Jetzt gemeinsam machen.
Herzlichen Dank für deinen Besuch.
Danke, dass du da
bist. Ja, danke für die Einladung.
Das war Sag mal Wuppertal, der Podcast für die Stadt. Eine Produktion von PodPod Studio.